Zwischen uns und dem Champagner steht jetzt noch Arnold Picot. Das ist eine ganz schwere Aufgabe. Und ich weiß, dass man sie niemandem so gut zutrauen kann wie Ihnen. Wenigstens in einer ganz kurzen, kursorischen Zusammenfassung zu sagen, was bei Ihnen, vielleicht auch bei uns, von diesem Tag hängen geblieben ist. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, lieber Wolf, meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich war das ja schon das Schlusswort und man hätte es auch so ausklingen lassen können, aber das Programm ist Programm. Und ich möchte zunächst nochmal ganz herzlich danken und den Glückwunsch auch hier in aller Öffentlichkeit bekräftigen. Es ist ein wunderbarer Geburtstag und er wird mich noch begleiten in seinen verschiedenen Tonlagen. Nun, das Thema sind die Werte in der digitalen Welt. Und ich möchte mich auch auf einige Aspekte dieser Werte beschränken. Wir haben ja auch vieles andere heute gehört an diesem reichhaltigen und bereichernden Tag. Ich denke, dass bei mir zumindest sich etwas festgesetzt hat heute, was vielleicht auch schon vorher untergründig da war, nämlich das Phänomen, dass die Werte, die wir als gut empfinden oder gewohnt waren, als gut zu denken und zu leben, in der Digitalisierung ihr Janusgesicht zeigen, dass sie also ihre andere Seite auch zeigen. Wir haben ja heute früh schon gehört, einiges über die Hintergründe, die man nicht so auf den ersten Blick sieht. Und ich glaube, dass die Digitalisierung manchen Wert, den wir als gewohnheitsmäßig positiv sehen, jetzt auch von seiner etwas weniger schönen Seite zeigt. Ich möchte das an einigen Beispielen nennen oder an einigen Aspekten verdeutlichen. Neben dem schönen Wert der Gemeinschaft oder der Community. Solche Community- oder Gemeinschaftserlebnisse und Bewertungen werden nach meinem Eindruck durch übermäßiges Teilen, wie es ja in dieser digitalen Ökonomie und digitalen Gesellschaft uns nahegelegt wird und auch praktiziert wird in den Social Networks, aber auch in vielen anderen Kontexten, meines Erachtens auch zu einem Problem. Sie führen zu Konformität. Und sie führen auch möglicherweise zur Standardisierung, wir haben das heute auch gehört. Sodass also der schöne Wert der Gemeinschaft, man spricht doch manchmal von Crowd, dass der auch zu gewissen problematischen Seiten führt. Zweitens, wir fanden es in der Vergangenheit immer gut, wenn jemand schnell ist, wenn jemand unmittelbar und beeindruckend zügig sich zu irgendetwas äußern kann. Diese Immediacy, diese Unmittelbarkeit, diese Schnelligkeit, die wird in der digitalen Welt zu einer Art Gleichzeitigkeit, zu einer Art Echtzeit, aber auch zu einem Zwang zur Reaktion. Und damit kann sie beschädigen manchmal notwendige Muße und auch notwendige Reflexion. Zum Dritten, wir haben den Wert des Bewahrenkönnens heute auch diskutiert, dass man also das kulturelle Erbe bewahrt und alles, was man so erlebt hat und gemacht hat, bewahrt. Aber dieser Überfluss an Bewahren führt eben auch zu einer Downside, nämlich zum Selektionsproblem, zum Orientierungsproblem. Das haben wir auch heute schön diskutiert. Viertens, und das ist vielleicht das Wichtigste von diesen vier Wertdimensionen, die ich ansprechen wollte, die Transparenz. Wir finden es gut, dass etwas klar und durchsichtig ist und transparent und offen. Durch die Verfügbarkeit von Informationen und Daten wird nun diese Transparenz enorm gesteigert und wir stehen da erst am Anfang. Und sie führt dazu, dass sie Freiheit ersticken kann, dass sie das Ende der Privatheit herbeiführen kann, dass sie Überwachung fördert, dass sie Steuerung aus Quellen, die uns schwer erschließbar sind, ermöglicht. Ich glaube, dass diese Transparenzthematik auch in ihrer Janusköpfigkeit mit die größte Herausforderung ist, die vor uns steht, und die einen enormen Lernprozess von uns allen verlangt. Nun, diese vier Punkte, die beispielhaft nur sind, wären noch relativ unproblematisch, wenn nicht hinzukäme die enorme Dynamik. Michael Boone hat das heute früh klargemacht mit seinem iPhone und man kann das in vielen anderen Beispielen klarmachen, denken wir an Moore's Law, wie eben diese Entwicklungen durch den technischen Fortschritt nochmal enorm gesteigert werden. Und außerdem sind diese vier Punkte nicht unabhängig, sondern sie sind interdependent und rekursiv. Und insofern stehen wir bei der Kombination dieser Punkte zusammen mit der Dynamik vor einer enormen Herausforderung. Dadurch entstehen völlig neue Qualitäten positive und Chancen, aber auch Qualen und Schwierigkeiten, mit denen wir umgehen müssen. Also ein extremer Lern- und Neupositionierungsbedarf zeichnet sich ab. Und die Frage ist, auch das ist heute deutlich geworden, sind wir Gestalter oder unterliegen wir nur der Illusion der Gestaltung? Kann der Mensch wirklich in dieser Evolution oder Revolution, in der wir uns befinden, sich noch selbst als der Herrscher dessen, was passiert, wahrnehmen? Oder glaubt er nur, dass er immer wieder kleine Grenzen überschreiten kann und hier und da irgendetwas verändern kann? Das ist eine lange philosophische Debatte über Voluntarismus und Determinismus und die kann man auch heute nicht lösen. Aber wir sollten, glaube ich, auch nicht nur von der Hoffnung der Gestaltung sprechen, sondern auch von der möglichen Illusion der Gestaltung. Zumindest sollten wir das uns sehr nüchtern anschauen. Und gerade wenn wir noch gestalten wollen und noch die letzten Gestaltungsspielräume auch tatsächlich verantwortlich ausfüllen wollen und damit unser Leben verbessern wollen, dann müssen wir wissen, wo sind eigentlich die Spielräume, die für den Menschen bleiben. Und hier möchte ich auf die wesentlichen beiden Spielräume oder Eigenschaften des Menschen zu sprechen kommen, die die künstliche Intelligenz zumindest für die nächste Zukunft noch nicht abdecken kann. Und das ist zum einen die Sinnfrage, der semantische Wandel, wie man es auch nennen kann. Also was bedeuten all diese Dinge, die damit zusammenhängenden Urteilsmöglichkeiten? Und das ist zum anderen das tacite Wissen, das erfahrungsbasierte Wissen, das wir uns aneignen und auf das wir uns stützen. Ich möchte an Karl Follagnier erinnern, der das ja nun sehr schön rausgearbeitet hat. Weshalb erwähne ich das? Weil ich glaube, dass unsere Bildungssysteme, unsere beruflichen Bildungssysteme, unsere schulischen und universitären Bildungssysteme sich auf diese Aspekte viel, viel stärker konzentrieren müssen. Auf diese Erfahrungsansammlung und deren Nutzung, aber vor allen Dingen auch auf die Interaktionsfähigkeiten und Urteilsfähigkeiten im sozialen wie auch im fachlichen Sinne des Menschen. Weil das Faktenwissen, das ist anderweitig leicht auf dem Fingertipp verfügbar. Es wurde gesagt, das halte ich für eine sehr wichtige Bemerkung in dem Filmpanel vorhin, dass Deutschland in einer sehr prekären Situation ist, weil es sozusagen selbstgefällig aufgrund seiner mittleren Größe ist. Es ist gerade groß genug, damit man die Märkte bedienen kann. Es ist aber nicht klein genug, damit es gezwungen ist, in die Welt rauszugehen im Bereich der Filme. Das gilt genauso für die Software. Es ist der tiefere Grund, weshalb wir in Deutschland keine welterfolgreiche Softwareindustrie haben und erst recht kaum eine Internetwirtschaft, weil eben wir diese merkwürdige Mittellage haben in unseren Märkten und auch in unserer mentalen Situation. Da komme ich auch wieder zurück auf unser Keynote heute früh. Hier braucht es Unternehmertum, das eben weltweit denkt. Vielleicht entsteht es hier in diesen Start-ups in Berlin, in München, in Hamburg und anderswo. Man kann es nur hoffen, dass konsolidierendes Unternehmertum im Bereich des Digitalen hier noch wächst. Aber sicher ist es nicht, weil vieles von dem, was hier wunderbar entwickelt wird, an jungen Ideen über die Grenzen woanders hin geht. Insofern also haben wir, glaube ich, heute lernen können, dass wir es mit einer tollen Zukunftssituation zu tun haben, die wie jede Zukunft uns freudig nach vorne schauen lässt, weil es Spielräume gibt, aber auch gewisse Beklommenheit macht, wie auch einem Kind, das rausgeht in die Welt, weil es eben ziemlich unklar ist, was daraus wird und weil es immer auch Backfiring geben kann. Vielleicht aber das Wichtigste, was wir heute gelernt haben, was ich zumindest gelernt habe, ist, dass bei all dem die wirkliche menschliche Wertdimension, die eben im persönlichen und offenen und authentischen Gespräch besteht, vielleicht nicht untergeht und sogar durch diese Veranstaltung eine ausgesprochene Akzentuierung bekommen hat. Die Art und Weise, wie diese Veranstaltung geplant wurde und durchgeführt wurde von Wolf und seinem Team, das ist vielleicht ein Vorbild für diesen Teil der notwendigen Werte in der digitalen Welt. Und dafür, denke ich, müssen wir dir, lieber Wolf, alle hier sehr, sehr dankbar sein und zugleich unsere allerbesten Wünsche noch einmal aus vollem Herzen ausdrücken, weil wir auch ganz eigennützig hoffen, dass es da mal irgendwann eine Fortsetzung gibt. Ganz herzlichen Dank.